Schönen guten Morgen, Herr Steinmüller.
Schönen guten Morgen, Blecki.
Es gibt eine Chance, dass die Schweinfutter-Lokalgeschichte es beim Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten gewissermaßen aufs Treppchen schafft. Wie kommt es denn dazu?
Es kommt so, dass das diesjährige Motto dieses Wettbewerbs ist, Sport bewegt Gesellschaft. Und da gibt es eben auch einen Katalog, eine Broschüre mit Vorschlägen dazu, welche Themen eben von den Schulen und von den Schülerinnen und Schülern aufgegriffen werden können. Und da ist eben auch die Gründung des ersten Fitnessstudios Deutschlands in Schweinfurt durch Harry Gelbfarb dabei.
Jetzt sind Sie ja, ich sag mal, der führende Harry-Gelbfarb-Experte, wenn man das so sagen kann. Das ist ein Mann, der Sie ja offensichtlich seit Jahren fasziniert. Was ist das Außergewöhnliche? Was hat Sie auf die Spuren dieses Menschen gebracht?
Es ist eben diese ungewöhnliche Lebensgeschichte von Harry-Gelbfarb, der eben in 1930 in Österreich geboren wurde als uneheliches Kind einer jüdischen Mutter. Dann bei Pflegeeltern aufgewachsen ist, bis die Nazis ihn eben beinahe im Holocaust umgebracht hätten, hat den Krieg halb verhungert und sehr krank überlebt, ging dann mit seiner Pflegemutter, die das KZ überlebt hatte, in die USA, hat dann da mit dem Bodybuilding begonnen, kam dann als US-Soldat, ohne dass er was dafür konnte, quasi aus Zufall nach Schweinfurt, hat da die Liebe seines Lebens getroffen. Und um in Schweinfurt bleiben zu können, hat er dann eben das erste Bodybuilding-Studio Deutschlands gegründet. Dann hat er da eben wirkliche Pionierarbeit geleistet, indem er eben auch den ersten Verband gegründet hat, Vorbild für andere Gründer von Studios war, die ersten Bodybuilding-Meisterschaften in Deutschland abgehalten hat, damals in München. Und dann hat er sich ein bisschen aus der Verbandsarbeit zurückgezogen, hat dann aber Anfang der 80er Jahre das Frauenbodybuilding, auch den Frauenkraft-Dreikampf hochgezogen, also auch wieder mit Schweinfurt als Ausgangspunkt und ist für mich auch insofern ein Pionier bei der sportlichen Emanzipation von Frauen.
Muss man jetzt eigentlich als Journalist, der sich mit diesem Thema beschäftigt, dann selber auch ein breites Kreuz entwickeln? Also geht man da auch trainieren?
Also als Journalist und Schreibtischarbeiter hat man ja eben typischerweise Kreuzschwierigkeiten. Und die haben mich vor 20 Jahren in so eine richtige Wuchterbude geführt in Würzburg. Und ich bin jetzt wieder hier in Düsseldorf in so einer Wuchterbude gelandet, wo in der Tat auch viele trainieren, die an Bodybuilding-Meisterschaften teilnehmen. Aber jetzt sage ich mal, meine eigene körperliche Entwicklung, würde ich sagen, da sieht man das nicht so an.
Okay.
Aber Journalisten sind ja angeblich wie Eunuchen. Sie wissen immer genau, wie es geht. Sie können es aber nicht selbst.
Das habe ich auch schon gehört, ja. Ne? Überall dabei sein, nirgends dazugehören. Oder wie war das irgendwie so? Ne?
Also das ist ja auch professionelle Distanz. Das finde ich sogar eine angenehme Eigenschaft.
Zweifellos. Jetzt ist es ja auch so, dass diese Lebensgeschichte faszinierend ist. Was wir jetzt ein bisschen übersprungen haben, war so der Punkt, was dann einen Peter Steinmüller dazu gebracht hat, zu sagen, das Thema, das packt mich so, dass ich eine Homepage dazu mache, dass ich da wirklich gewissermaßen dieses Erbe bewahren möchte.
Ich habe an einem Sonntag wieder einmal im Internet geschaut, was es zu dem Thema Krafttraining Neues gibt im Internet. Und dann kam ich eben auf Erwähnungen von Harry Gelbfarb, Spiegel und Süddeutsche.de, dass er eben das erste Studio gegründet hat in Schweinfurt. Und dann erzähle ich das mal bei meinen Eltern beim Sonntagscafé. Er wusste, das wurde in Schweinfurt das erste Studio gegründet von einem gewissen Harry Gelbfarb. Und dann sagt mein Vater, ach, der Harry. Meine Mutter hat sich herausgestellt, saß eben mit einer Verwandten von seiner Frau, Elli Böttcher, im Stadtrat 25 Jahre. Und dann habe ich da gleich bei der Familie angerufen. Und die haben mir dann eben in einer halben Stunde am Telefon diese unglaubliche Lebensgeschichte skizziert. Und dann wusste ich, da ist ein Journalistentraum in Erfüllung gegangen. Eine hochinteressante Story, die vorher mir noch keiner hatte. Dann gab es einen Artikel im Schweinfurter Tagblatt dazu und ich saß am nächsten Tag 2 Stunden in einer Sitzung und hatte ein Telefon in der Tasche, das machte ständig bluh, 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 weil mich dann zahlreiche Zeitzeugen und eben Bekannte und Schüler, wie das beim Bodybuilding heißt, von Harry Gelbfarb angerufen haben oder anrufen wollten, um mir eben von ihren Begegnungen mit Harry Gelbfarb zu erzählen.
Und daraus wurde jetzt dann eine Internetpräsenz, die quasi alles zusammenführt, was man über diesen Menschen wissen kann oder wissen möchte.
Ja, also die ist gebe ich zu, jetzt in letzter Zeit nicht mehr viel aktualisiert worden, aber ich sehe schon, wenn es Nachfragen gibt aufgrund dieses Wettbewerbs, müsste ich jetzt nochmal aktiv werden. Aber es gab eben auch noch ein paar Veröffentlichungen, zum Beispiel auf Spiegel Online zu dem Thema oder eben auch in der Mainleite, der Zeitschrift des Historischen Vereins in Schweinfurt, sodass ich also mich immer wieder neu dem Thema widme. Und ich halte jetzt auch ein paar Mal im Jahr einen Stammtisch ab mit einer Rentnergruppe, die eben bei Harry Gelbfarb über die Jahrzehnte trainiert haben. Ist immer eine schöne Runde mit anregenden Gesprächen, aber jetzt leider Corona, auch angesichts dessen, dass doch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eher in höherem Alter ist, musste ich jetzt in dem Sommer darauf verzichten, dass wieder eine Runde stattfindet.
Jetzt wird ja Harry Gelbfarb heute museal. Also das ist ja auch was ganz Außergewöhnliches. Und zwar trennen sie sich von einem ihrer Lieblingsstücke, das seit längerem über ihrem Schreibtisch hing.
Ja, und zwar hat Heinz Rösch, jemand, der ja schon, ich glaube, Ende der 50er bei Harry Gelbfarb trainiert hat, mir einen Expander geschenkt vor etlichen Jahren, den Harry Gelbfarb erfunden hat. Und das Besondere damals an dem Expander war, dass der eben aus Gummi war und nicht aus Metall, um die Verletzungsgefahr zu reduzieren, wenn der Expander eben reißt oder ähnliches. Aber die böse Pointe dabei war, dass der Expander eben damals schon untauglich war, weil er ständig gerissen ist. Und deswegen war er auch als Verkaufserfolg ein Flop.
Ich muss da mal kurz einhaken. Ist ja auch so ein Phänomen. Ich kann mich da an meine eigene Jugend erinnern. Da hat das unsere Familie auch mal angeschafft. Allerdings, wie Sie gerade eben gesagt haben, aus Metall mit so Spiraldrahtfedern.
Richtig.
Ist ja irgendwie wieder so ein bisschen verschwunden, oder?
Ja, aber ich denke, mit dem Erfolg der Fitnessstudios ist ja auch das Krafttraining wesentlich effektiver und auch vom medizinischen Standpunkt aus erfolgreicher als mit diesen, sage ich mal, Heimmethoden, wo man damals ja auch noch viel in der Zeitung die Werbung gesehen hat und wo wahrscheinlich die Leute in schnellster Zeit dann auch ins Eck geworfen haben. Die Vorsorge für die eigene Gesundheit, die ist seitdem wesentlich besser geworden.
Zweifellos. Aber Sie haben jetzt einen, der noch nicht gerissen war, gewissermaßen über dem Schreibtisch hängen gehabt und der schafft es jetzt ins Museum.
Richtig. Und das Museum hat ja im Frühjahr einen Aufruf gemacht, auch über die das Schweinfurter Tagblatt. Sie suchen eben Exponate oder Gegenstände aus früheren Zeiten für die Neugestaltung des Museums. Und man könnte ja auch einmal darüber nachdenken, das Studio von Harry Gelbfarb, das erste quasi zu rekonstruieren im Museum. Und da dachte ich nun, da kann den Damen geholfen werden und habe mich dann eben mit ihnen in Verbindung gesetzt. Zu meiner Schande habe ich das erst vor ein paar Wochen entdeckt. Und ich denke, nachher habe ich einen Termin und dann werde ich eben diesen Expander an das Museum übergeben. Und da ist es sicher besser aufgehoben als bei mir an der Wand vom Schreibtisch. Der Expander war übrigens schon mal ein Jahr lang in München im Jüdischen Museum ausgestellt. Da war eine Ausstellung zum Thema jüdische Sportler in der deutschen Geschichte. Und ich denke, da hat er auch schon mal einen angemessenen Platz bekommen.
Jetzt ist es ja schon ein erster Schritt, um so ein bisschen die Geschichte noch mal noch breiter bekannt zu machen. Jetzt wäre wahrscheinlich dieser mögliche Sieg beim Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten so ein bisschen, kann man sagen, die Krönung der bisherigen Arbeit? Oder wie könnte man das formulieren?
Es ist auf jeden Fall ein wichtiger Schritt, um dann Harry Gelbfarbs Verdienste auch noch bundesweit bekannt zu machen. Aber das andere ist, denke ich, dass es jetzt auch einen großen Anreiz stellt, sich hier vor Ort nochmal mit seiner Geschichte auseinanderzusetzen und vielleicht auch neue Entdeckungen bei dem Thema zu machen. Ich habe alle oder fast alle, ich bin gerade dabei, das abzuschließen, Schulleiter und Schulleiterin Schweinfurt angeschrieben und darauf hingewiesen, dass es jetzt dieses Thema gibt. Und es gibt ja auch direkten Bezug, zumindest zwei Schulen. Die Frau von Harry Gelbfarb, Elli Gelbfarb, geborene Böttcher, die war ja Sportlehrerin an der Olympia-Morata-Schule, heute Gymnasium, und hat da zum Beispiel viele ihrer Schülerinnen, sie muss eine sehr charismatische Persönlichkeit gewesen sein, zum Bodybuilding und zum Kraft-3-Kampf gebracht. Und ist eben auch selbst eine Pionierin, weil sie das selbst aktiv betrieben hat, des Kraftsports für Frauen. Und das andere ist, an der Wirtschaftsschule Pelzel hat wiederum Harry Gelbfarb damals nach Absprache mit dem Herrn Pelzel als Externer auch Sportunterricht gegeben.
Und Sie würden natürlich auch zur Verfügung stehen, wenn dann die Kids bei der Präsentation, bei der Entwicklung, bei Fragen irgendwie jemanden suchen, der ihnen helfen
aber
kann.
Aber natürlich und vor allen Dingen, also ich bin ja nicht die einzige Quelle. Es gibt zum Beispiel auch mindestens 2 wissenschaftliche Arbeiten, in denen Harry Gelbfarb ausführlicher gewürdigt wird. Es gibt diverse andere Artikel und vor allen Dingen möchte ich jetzt alle Schülerinnen und Schüler und die Lehrerinnen und Lehrer dazu ermutigen, sich auf geschichtswettbewerb.de, so heißt diese Website dieses Wettbewerbs, die Unterlagen anzugucken. Da gibt es nämlich viele Arbeitshilfen, Checklisten und Projektskizzen und Arbeitsbeispiele, wie man eben sowas angehen kann. Und es geht nicht nur um die Inhalte bei diesem Wettbewerb oder soll der Nutzen sein, dass neue Erkenntnisse herauskommen, sondern dass Schülerinnen und Schüler auch an eine bestimmte Arbeitsmethode herangeführt werden, zunächst unübersichtliche Themen eben strukturiert anzugehen und in einem bestimmten Zeitabschnitt zu einem Ergebnis zu kommen. Und es winken eben als Belohnung nicht nur diverse Geldpreise, sondern eben letztendlich auch ein Empfang durch den Bundespräsidenten im nächsten Jahr.
Das ist nicht das Schlechteste, was man haben kann. Bellevue soll ganz schön sein, sagt man.
Ja.
Ist denn die Gelbfarbforschung jetzt schon an ihrem Ende oder haben Sie immer noch so Sachen, wo Sie sagen, Mensch, da gibt es noch Punkte oder da taucht immer wieder was Neues auf?
Also ich habe ja auch eine Facebook-Seite für Harry Gelbfarb. Und da hatte allein jetzt diese Ankündigung von dem Wettbewerb hatte fast 3000 Zugriffe. Und da kommentieren immer wieder Menschen, die bei Harry Gelbfarb trainiert haben und von denen ich vorher noch nicht so viel gewusst habe. Und das andere ist auch, es gibt eben Bodybuilding-Veteranen in anderen Städten, die auch Meistertitel in den 60ern erworben haben, die wiederum mir sicher auch noch Auskünfte geben können und die ich dann auch teilweise schon angegangen bin mit Hilfe um Telefoninterviews.
Vielleicht noch ganz zum Schluss eine Geschichte. Bodybuilding ist ja immer wieder auch so ein bisschen im Verruf. Und vielleicht kann man da auch nochmal eine Lanze brechen für die Art des Bodybuildings, das Harry Gelbfarb betrieben hat. Weil wenn man die Bilder sieht, dann ist ja das, was man heutzutage, glaube ich, so eine Art Natural Bodybuilder nennen würde gewesen.
Kann man so sagen, vielleicht war es auch die Gnade der frühen Geburt, dass es noch nicht so viel gab. Der eine Zeitzeuge hat mir ja auch erzählt, also das war jetzt dann, das hat er sogar mal in einer Fernsehdokumentation gesagt, wir fraßen da Quark und haben literweise Milch getrunken, um eben Kraft aufzubauen. Das war natürlich ganz anders, als heute der Griff in den Medikamentenschrank, der möglich ist. Wir hatten ja vor, ich glaube, 3 Jahren auch einen spektakulären Prozess in Schweinfurt wegen Steroidhandel und man sieht eben auch, während heute also Profi-Bodybuilder ja eher aussehen wie, ich weiß nicht was, Michelin-Männchen, war es damals eben so, dass die wirklich dann teilweise die gut entwickelten ausgesehen haben wie griechische Statuen.
Kann man abschließend sagen, früher war doch alles besser.
Ich weiß nicht, ob alles besser war. Also zum Beispiel die Trainingsmethoden waren weniger ausgefeilt und jetzt gerade unter dem Gesundheitsaspekt, was da dazugekommen ist an Ergebnissen, an, also sowohl an Methoden, wie eben auch, wie ausgefeilt jetzt heutzutage die Maschinen sind, dass auch völlig unsportliche Menschen gesundheitliche Probleme bekommen, da sicher trainieren können und dann zum Beispiel eben auch Rückenschmerzen bekämpfen können. Also in der Beziehung, was ich sage jetzt nicht Sport, was ja Wettkampf ist, sondern was Gesundheitshaltung anbetrifft, da sind wir heute sicher besser dran als früher.
Zum Abschluss muss man natürlich noch eine Sache klären, nämlich die Frage, bis wann muss man dabei sein, wenn man bei diesem Geschichtswettbewerb teilnehmen möchte?
Also da hat man noch etliches an Zeit, aber wer ein Projekt angegangen ist, der weiß ja, wie schnell plötzlich die Zeit vergeht, wenn man einen Termin hat und bis Februar müssen die Einreichungen eben stattgefunden haben.